Herzlich willkommen zur 10. Folge des Read the Game Podcast. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Wir, das sind Steffen Görsdorf meinerseits und Hannes Kulok. Denn wir wollen heute nicht auf die Saison insgesamt zurückblicken, das haben wir in der letzten Folge gemacht, sondern wir widmen uns heute den Berliner Clubs, Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin. Wir wollen schauen, wo haben die Teams besonders auffällig sein können, haben besonders gepunktet für Spitzenwerte oder auch Negativwerte der Extraklasse gesorgt. Aber vorab erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich.
Wollen wir doch erstmal einen subjektiven Saisoneindruck zusammenfassen von uns beiden zu den Berliner Clubs. Ich lasse dir den Vortritt als noch neutralerer Beobachter der Berliner Fußballszene. Ja. Erstens, da du in Potsdam wohnst und, ich sag mal, ansonsten weniger Berührungspunkte bisher mit den Berliner Clubs hattest, aber deine Sympathie für Union ja beim letzten Mal schon zum Ausdruck gebracht hast, jedenfalls für die Leistung, die dieses Jahr erbracht wurde. Dann war Feuer frei.
Ja, also Sympathie nicht nur für die Leistung, sondern natürlich auch für den ganzen Club. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, tut der Liga einfach gut, so dieses ganze Wesen von diesem Club. Von daher freue ich mich natürlich erstmal primär über den Klassenerhalt. Ja, subjektiver Eindruck. War ja so ein bisschen auf und ab die Saison bei beiden Teams, auch bedingt durch so ein paar Eingriffe von außen. Jetzt bei Hertha halt vor allen Dingen Trainerwechsel. Am Ende ist es vielleicht jetzt auch für dich ein kleiner Wermutstropfen, dass Hertha in der Tabelle doch vor Union steht, wenn auch punktgleich und halt nur bedingt durch das Torverhältnis. An der Stelle muss man auch nochmal unsere Simulation loben, auch wenn Eigenlob ja vielleicht stinkt, aber da muss man einfach mal erwähnen, wir haben ja nach dem 25. Spieltag, als die Pause verkündet wurde, mal die Maschinen angeschmissen und durchgerechnet, wie die Saison ausgehen könnte. Und da haben wir auch Hertha und Union punktgleich auf Platz 11 und 12 prognostiziert, jetzt sind sie punktgleich auf Platz 10 und 11. Also von daher nicht ganz so schlecht, was uns die Daten da vorhergesagt haben. Und ja, ansonsten freue ich mich, dass Union auch recht früh dann auch den Klassenerhalt schon safe gemacht hat und da nicht bis zum letzten Spieltag zittern musste und man sich jetzt in aller Ruhe auf die zweite Saison vorbereiten kann, die mit Sicherheit ein bisschen schwieriger wird als die aktuelle Aufstiegssaison jetzt, weil halt auch jetzt der Spielstil bekannt ist, weil vielleicht auch personell sich ein bisschen was verändert und weil jetzt natürlich dieses Ziel, das zu wiederholen, was man jetzt schon geschafft hat, glaube ich, schwieriger ist, als den Klassenerhalt erstmal zu erreichen. Weil wenn die jetzt diese Saison abgestiegen wären, hätte, glaube ich, keiner laut gebrüllt. Aber jetzt hat man natürlich auch so ein bisschen die Erwartungen auch bei den Fans geschürt, Erstliga-Fußball sehen zu wollen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt in der kommenden Saison dann wird.
Ja, ich hoffe auch vor allem die Lust der Spieler geweckt und die Gier danach, das nochmal hinzubekommen. Ne? Mal ja. Eben nicht mehr nach Sandhausen außer im DFB-Pokal reisen zu müssen, sondern wirklich konstant Dortmund, München und so weiter abklappern zu dürfen, weil das ist ein Pläsier, was nicht jeder Verein präsentiert bekommt und man sollte da wirklich alles in die Waagschale werfen. Ja, auch von meiner Seite aus ist es eine wahnsinnige Energieleistung gewesen vom gesamten Verein, dieses Jahr allein sportlich zu durchstehen. Das noch unabhängig davon, was Corona mit oben drauf geträufelt hat an extra Belastung. Und ich bin, wie gesagt, gespannt wie ein Flitzebogen. Die ersten Transfers wurden ja auch getätigt. Beim einen auf jeden Fall finde ich super, dass sie den aus Heidenheim geholt haben, den Spieler. Darauf kommen wir nachher noch, auf die Neuzugänge und Transfergeflüster. Dann jetzt sogar einen Exoten mal aus Japan geholt, wo man ja jahrelang gesagt hat, bei Union wäre es gut, wenn es deutschsprachig ist, damit die Integration schneller geht. Da bin ich, ob das jetzt so ein Kagawa-Traumtransfer wird. Aber wenn man mal nochmal Rückblick auf die letzte Saison, es gab halt auch nie so eine richtig handfeste Krise im Verein. Also rund um diese Gehaltsverzichtsnummer, da hat es dann im wahrsten Sinne des Wortes gepoltert. Und der Spieler hat ja nun auch den Verein verlassen. Und trotzdem war diese Mannschaft weitestgehend immer geschlossen. Sowohl auf dem Platz als auch daneben. Und dieses Fund müssen sie auch durch die Wechsel, die jetzt im Verein stattgefunden haben, sie haben ja einige erfahrene und gestandene Spieler den Verein auch verlassen, das müssen die sich bewahren. Denn das komplette Kontrastprogramm hat man ja nun dieses Jahr in Charlottenburg erleben dürfen, wo einfach alles drunter und drüber ging. Ich bin ja felsenfest davon überzeugt gewesen, dass das mit Čović funktionieren kann. Der hat einen aggressiven, offensiven Stil auch schon im Hertha Nachwuchs spielen lassen. Ich habe mich mit einigen noch ausgetauscht, die ihn dabei beobachtet haben. Und auch die hatten eigentlich ein gutes Gefühl, dass das funktionieren kann. Und ich glaube, er war dann zu überambitioniert. Der hat dann eben offensiver spielen lassen, raus aus diesem Dardai-Beton der letzten Jahre. Und dabei, ja, schlicht das Verteidigen vergessen. Also das, wenn man sich mit seiner Mannschaft so weit rauswagt, muss auch noch mehr vermittelt werden, wie man dann das Elend hinten rum verteidigt, wenn es dann doch mal schnell zurückgeht. Beziehungsweise, was ja bei Čović dann besonders auffällig war, dass die ja ziemlich viele Gegentore nach Standards unter ihnen kassiert haben. Ne? Ja. Und da fehlten offensichtlich die Abstimmungen. Und dann fliegt der und dann fliegt aber alles auseinander bei Hertha. Also dann kommt mit Klinsmann und Nuri die zwei Blinden in den Vereinen, die wirklich alles zusammenhauen, was davor noch halbwegs stand. Wir sorgen für Chaos, gehen aber für 80 Millionen auf Shoppingtour, wo sich ja, wie man dann im Nachgang in den ganzen Berichtungen und Whistleblower-Aktionen herausstellt, da auch permanent Streit herrschte und Zwistigkeiten. Und trotz allem die Aussichten bei Hertha immer noch furios auch für die kommenden Jahre sind. Ne? Also letzte Zahl, die ich gelesen habe, dass Windhorst knapp 300 Millionen Euro schon reingepumpt hat in den Verein. 80 Millionen gingen in Transfers, wo ich mich dann auch gefragt habe, was eigentlich mit der restlichen Kohle passiert. Und also Hertha wird irgendwelche Verbindlichkeiten wahrscheinlich jetzt im Akkord abbezahlt haben. Und ich, da kommen wir nachher auf Thema Transfers auch nochmal zu sprechen. Ich Ihnen nahelege, vielleicht nicht nur nach großen Namen Ausschau halten, die ganz viel Ablöse kosten, weil die Kohle ist dann langfristig halt weg. Auch wenn Windhorst jetzt zum Oktober hin nochmal Kohle nachschiebt. Eher wirklich Spieler nach Spielern schauen, die ihnen helfen. Ne? Und jetzt nicht nur als PR-Aktion daherhalten. Stichwort Götze, Özil und wie sie alle heißen, die gerade da ausgemustert werden an ihren jeweiligen Stationen. Und ein Glück ist Schürrle schon in Rente. Und mit Bruno Labbadia sollte man, also ich finde es gut, dass sie ihn geholt haben. Sie hätten ihn vielleicht sofort holen sollen. Dann hätte man auch ein klares Bild davon gehabt, wie weit er diese Mannschaft tatsächlich entwickeln kann. Weil unterm Strich haben die ja jetzt auch keine Bäume mehr ausgerissen. Die haben einen guten Start unter Labbadia hingelegt, jedes Pflichtspiel reingeholt, was man braucht. Und haben am Ende aber auch nur zweimal zu Hause gewonnen oder dreimal. Damit haben sie eine Bombenrückrundenbilanz, wenn man jetzt nach der Corona-Pause schaut. Ich glaube, da haben nur die Bayern viermal zu Hause gewonnen und damit den Topwert gesetzt. Aber auswärts ging jetzt auch nicht so wahnsinnig mehr. Unter Labbadia. Und da bin ich auch auf den Saisonstart gespannt. Ne? Also der, wenn man jetzt die ganzen Alten, die rausgegangen sind, auch mit Ibisevic und Co. mal schaut, da hat Hertha kommendes Jahr, stand jetzt, den jüngsten Kader der Bundesliga. Und mit Anfang so wenig Erfahrung in eine Saison zu gehen, mit derartigen Erwartungsdruck auch, kann man ja mal beim HSV nachfragen, was so Umfeld und Co. bewirken können, wenn man dann mal eben mal dreimal verloren hat zum Saisonauftakt.
Ja. Da bin ich vor allen Dingen auch drauf gespannt, weil das ja jetzt auch gefühlt so ein bisschen auch das Faustpfand der Herthaner war, dass sie da eben mal geballte Bundesliga-Erfahrung auf den Platz bringen konnten. Also wenn man sich mal anguckt, die Durchschnittserfahrung in Bundesligaspielen in der Startelf, an den ersten 25 Spieltagen 960, an den seit dem Restart sind es 1450. Also mal eben im Durchschnitt 500 Spiele mehr auf den Platz geschickt. Also, das ist ja unglaublich. Der Großteil der Bundesligisten hat nicht mal eine Bank, wo so viel Erfahrung drauf sitzt. Und bei Hertha hat es dann sogar für die Startelf gereicht, nachdem Labbadia denn da war.
Richtig. Und man muss auch, ich hatte mir gestern auf meinem Spickzettel mal so in einzelnen Kategorien den Rang aufgeschrieben. Mhm. Zum Beispiel, wo stand Hertha nach Toren, da kommen wir jetzt fließend drüber. Wo nach Gegentoren, wo haben sie besonders performt in der ersten oder zweiten Halbzeit. Und das gleiche auch mit Union gemacht. Und Bei Hertha war halt extrem auffällig, dass viele Werte darauf hindeuteten, dass wir hier von einem Absteiger sprechen. Also, oder ja, zumindest wirklich einer grauen Maus. Und daraus muss Labbadia diesen Kader erstmal rausholen, ne? Also an Grundperformance-Dingen. Also zum Beispiel Hertha, wenn man darum geht, wie oft ist ein Team in Führung gegangen, da sind die einfach 16. Die sind ganz, ganz selten in Führung gegangen und dann sogar meistens auch nur auswärts. Dann ging auch was. Also wenn es Hertha hinbekommen hat, mal 1-0 in Führung zu gehen, dann haben sie in der Regel auch gepunktet. Aber echt frappierend und dementsprechend halt auch, wenn es um Thema Rückstand geht, das geht ja damit einher, da sind sie natürlich dann unter den schlechtesten Teams dabei. Ne? Also hinter ihnen kommen nur noch lauter Absteiger und zwar auch nur 4 Kandidaten, die da dahinter kommen. Dann wurden sie 14. Und was positiv stimmt, ist die Art, wie sie die Tore geschossen haben, auch und was Čović schon eingeleitet hat und da zahlt ja dann Labbadia drauf, das meine ich, wäre ein guter Übergang gewesen, quasi den Spielstil zu bewahren, aber einen erfahrenen Trainer draufzusetzen, ne? Und zu sagen, ja, Labbadia will eben auch aus dem Positionsangriff vor allem seine Tore machen und gerne dazu noch Standards dazu holen, weil aus dem Positionsangriff gehört Hertha zu den Top 6 der Team der Bundesliga. Und das heißt, da einfach die Masse zu erhöhen, vielleicht auch dann in Folgejahren vielleicht öfter mal zum Torschuss zu kommen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Stärke der Hertha in den letzten Seasons immer gewesen. Da waren sie konstant unter den schlechtesten 3 Teams, was die Anzahl an Torschüssen angeht. Und vor allem, die Spieler haben sie auch wenn sie ja jetzt noch nach neuen Spielern suchen, mehr aus dem Umschaltverhalten rauszuholen und eben nach Standards. Und was mir dazu im Gegenzug zum Beispiel bei Union aufgefallen ist, was absolut krass ist, es gibt nur 4 Teams, die öfter in Führung gegangen sind als Union. Und es sind alle 4 Top-Teams oben. Das sind die Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach. Und Gladbach hat den gleichen Wert sogar wie Union in Summe. Ja, und das fand ich krass.
Das ist mir auch aufgefallen, was auch, wenn man sich die Ränge so mal im Überblick anguckt, halt auffällt, ist, wie heimstark Union wirklich diese Saison war. Und wie du schon gesagt hast, da sind wirklich nur die Top-Teams mit davor. Du hast ja jetzt schon Führung angesprochen, auch Führung heim, 11-mal zu Hause in Führung gegangen. Da sind sie 4. Ich habe mir auch noch eine Statistik angeguckt, Torschüsse in der ersten Viertelstunde zu Hause. Da sind sie 3. Also da ist auch wirklich dieses zögerliche Abwarten, sondern halt hier sind wir zu Hause, hier machen wir das Spiel. Also zumindest der Versuch. Und auch wenn man sich generell mal anguckt, 8 Heimsiege, das Platz 6 in der Liga, das ist halt für einen Aufsteiger wirklich eine starke Leistung. Was im Gegenzug natürlich deutlich ist, dass die große Schwäche der Unioner halt die Auswärtsspiele sind.
Ja, 11 Niederlagen. Ja. Sind halt eine Packung und wir hatten das ja, wie gesagt, schon im Verlauf der Saison 1-2 Mal angesprochen. Man muss auch sehen, da sind halt 2 Heimsiege dabei gewesen, die so auch nicht eingetütet waren gegen die beiden Borussias. Ja. Und wenn man die abzieht, feiert Union vielleicht auch erst am 33. oder gar am 34. seinen Klassenhalt, weil da wären sie noch hinter Augsburg gelandet auf Rang 15, wenn man jetzt die 6 Punkte mal abzieht. Ja. Und das ist ein Punkt, da müssen sie auf jeden Fall dran ansetzen, was ich auch in dem Zuge sehe, es wird ja gerade diskutiert, Zuschauer wieder rein in die Stadien, ja, nein. Und dann aktuellen Bedingungen werden bei Union in Alten Försterei eben 4.000 zugelassen. Und man überlegt ja, ob man das Olympiastadion dafür zieht, ne? Ob man sagt, okay, unsere Heimspiele tragen wir im Olympiastadion aus, weil wir dann mehr Zuschauer zulassen können. Und das ist dann die große Frage, also dass die sich nicht so wohl fühlten, die Spieler im Olympiastadion beim Rückspiel im Derby, wurde ja offensichtlich. Und ob es dann rettet, wenn dann 11.000 Unioner im Olympiastadion stehen oder 4.000 in der Alten Försterei plus, ich möchte es ja nicht beschreien, aber wahrscheinlich noch 3 Leute im Wald stehen dann, da vielleicht doch mehr Heimatmosphäre aufkommt.
Also ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass Union im Olympiastadion spielt. Also da weiß nicht, das ist ja so, wie sich halt im Nest des Feindes niederzulassen. Also für mich schwer vorstellbar, auch wenn man natürlich am Ende wahrscheinlich wirtschaftlich gucken muss, was mehr Vorteile bringt, aber emotional und stimmungstechnisch muss Union meiner Meinung nach an der Alten Försterei bleiben.
Gehe ich ganz und gar mit. Ja. Gehen wir mal in die Stats rein. Hertha BSC hat dieses Jahr 48 Tore geschossen. Das ist keine Weltklasse, sondern genau die Mitte der Bundesliga. Platz 9 belegen sie meiner Meinung nach damit. Was mir auffiel, dass sie erstens mehr Tore auswärts schossen, 25 Stück, und vor allem in der ersten Halbzeit auch praktisch nicht existent waren. Ja. Sie haben 15 Tore geschossen. Schlechter ist, glaube ich, nur Paderborn.
Ja.
Und davor landet dann schon Union. Die haben 17 Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Bei denen ist genau umgedreht zum Beispiel. Die sind deutlich treffsicherer daheim gewesen. Da haben sie 24 von 41 Saisontoren geschossen. Und haben dann auch zunehmend immer zur zweiten Halbzeit in Gesamtsaisonwert aufgedreht, wo sie auf 24 Treffer kommen. Und da war für mich dann auch der Aspekt ganz interessant, dass sie ja wiederum sehr anfällig beide für Crunchtime-Gegentore waren. Also hinten raus, ab der 75. Minute haben beide jeweils 16 Tore in dieser Spielzeit kassiert.
Ja.
Wo ich mir dann auch sage, Mensch Leute, wie schaffen wir es denn für mehr Dampf in den ersten Minuten zu sorgen? Wir hatten zum Beispiel neulich auch diese Szene gegen Paderborn mal auseinandergenommen, ne? Wo man unglaubliches Pressing auch kurz vor der Pause noch aufzieht und dann schlägt man die Flanke ins Nichts, obwohl beide Stürmer sogar im Strafraum sind, aber anders eingesetzt werden müssen bei Union. Und da ist für mich auch der Aspekt, ne? Also was bewirkt der Transfer des Heidenheimer Sechsers, der jetzt drin steht, zukünftig dann auf der Sechs für die anderen, die vorher diese Aufgaben übernommen haben, mit Andrich und Gentner. Ne, können ja. Die offensiv vorne viel mehr neue Impulse setzen. Und vor allem das große Daumen drücken, dass Schalke nicht Anderson wegkauft. Das Ding geht ja jetzt fast wöchentlich einmal durch die Gazette, wenn Schalke irgendwie zur Kasse kommt, dass sie Stürmer einkaufen wollen. Und sollte Anderson eben wegfallen, dann wird es ganz schwierig für den Unioner Angriff, weil über den lief dieses Jahr mehr als damals über die Luftbrücke an Tegel.
Ja. Ja, also wenn man sich jetzt mal also die Spielerstats anguckt, dann taucht Andersen da ja in jeder Statistik mit auf, was jetzt Torschuss und Episodenbeteiligung angeht. Bei Episoden jetzt nicht ganz vorne mit dabei, aber gerade halt was die Offensivaktion angeht. Also das wäre schon ein herber Verlust. Was mir noch aufgefallen ist bei den Stats, Die Torschussstatistiken der beiden Teams, die sind, also beide Teams siedeln sich da weit unten an, Union mit 404 Torschüssen und Hertha mit 357 auf dem letzten Platz, also kein Team hat selten aufs Tor geschossen. Und wenn ich mir jetzt aber trotzdem angucke, dass Hertha 48 Tore gemacht hat und mir daraus resultierend die Conversion von 7,4, also jeder siebte Schuss landet im Tor, damit sind sie Platz 5 in der Liga, dann frage ich mich halt, was passiert denn nächste Saison, wenn die vorne mal nicht so knipsen? So, weil dann fehlen halt Punkte bei knappen Ergebnissen, wo sie dann halt nicht einen Sieg oder einen Unentschieden holen, sondern halt das vielleicht eine Niederlage wird. Dann fehlen halt am Ende die Punkte. Also da hat man diese Saison wirklich auch offensiv Effizienz bewiesen. Und ja, da bin ich halt gespannt, was da passieren wird, wenn da vielleicht mal so eine kleine Pechsträhne dann eintritt.
Absolut. Also erstens, Hertha hat sich in dem Sinne, da kann man von Emanzipation eines Spielers sprechen ungefähr, also dass sie nicht an dem einen Spieler unbedingt dranhängen. Ne? Also da gibt's, wir erheben ja auch immer, wer das 1-0 schießt, ne? Über die gesamte Saison. Und bei Hertha ist es so, dass es einen Spieler gibt, der genau zweimal das 1-0 geschossen hat. Das war Del Rosun. Und das ist schon eine Leistung, weil der, so oft wie der verletzt war. Auch dieses Jahr wieder. Und ansonsten gab es insgesamt 11 Spieler, die es 1-0 geschossen haben. Ne? Also quer verteilt durch den Kader. Und auch bei den Assists ist es, da gibt es zwei Spieler mit Luke Bacchio und Plattenhardt, die jeweils zweimal ein 1-0 aufgelegt haben. Ansonsten teilt sich das auch wieder auf den gesamten Kader. Und früher hing man eben auch am seidenen Faden, beziehungsweise an der Innenseite von Ibisevic Schuh, dass der dann hoffentlich seine Quote hält. Und wenn nicht, dann wurde es halt eng. Und das ist das, was du halt ansprichst. Wenn der nicht traf, und den Schuss nicht aufs Tor brachte, kam erstens der Schuss nicht aufs Tor und damit auch der Torjubel nicht. Und daher bin ich gespannt und in dem Sinne drücke ich Hertha, dass sie die Daumen, dass Kunja jetzt nicht direkt wieder den Absprung macht. An dem sollen ja Paris und Inter Mailand ein wenig baggern. Und da hilft und hofft ich auch auf die Kohle, die Windhorst im Verein gelassen hat, dass man dem ersten signalisieren kann, komm, hier kommen noch 2-3 Spieler und zur Not heben wir dein Gehalt nochmal um so und so viel an, damit du hier mindestens noch ein Jahr performst, weil dann kann man auch mal ein Stück weit oben angreifen mit. Weil mit Piontek und Luke Bacchio zusammen haben die wirklich eine krasse Offensive. Und sollte da jetzt tatsächlich noch ein Angreifer dazu kommen, nicht schlecht. Und dazu mal im Kontrast bei Union, wir kamen gerade auf Anderson schon zu sprechen, der Top 1-0-Schütze ist Bülter. Der hat 4-mal das 1-0 gemacht. Ja. Dann kommt Anderson mit dem 3, dass er es 3-mal gemacht hat. Und dann 9 weitere Spieler noch. Ne? Und bei einem Assist ist dann aber schon wieder eine sehr Ein-Mann-Army, weil man im Verbund darüber, dass man sehr viel über Standards gemacht hat, dann Trimmel hat, der halt 6-mal den Assist zum 1-0 gegeben hat. Und das vor allen Dingen immer in der ersten Halbzeit. Also 62% seiner Assists fanden in der ersten Halbzeit statt. Und da sieht man auch, nämlich bei den Vor-Assists gibt es keine auffälligen Spieler. Ne? Also wer spielt den Pass vorm Assist, ist bei einer Ecke jetzt nicht so leicht, weil gibt's nicht. Und aus dem Spiel gelingt halt nicht so viel. Und das ist dann auch zum Beispiel, ich glaube, Union läuft auch weit vorne, was Thema Flanken angeht, in der Bundesliga. Aber es kommt nichts rum. Ich hatte vorhin den Stat nochmal rausgepickt. Union hat dieses Jahr 10 Kopfballtore geschossen. 8 davon nach einer Ecke. Also das hat funktioniert. Das ist dann meistens dann auch die Produktionsgemeinschaft Trimmel-Andersson gewesen. Aber jede Flanke aus dem Spiel sorgt zwar bisweilen für einen Torschuss, aber selten für Torgefahr. Und da muss Union sich auch Gedanken machen, wie man mehr aus den Spielern und dem Spiel an sich, das man da versucht zu pflegen, rausholt. Und da fand ich zum Beispiel, wir hatten das Thema Heimführung, dass ja auch nur, glaube ich, die Bayern noch besser sind. Die Gesamtanzahl und Leverkusen. Ich glaube, die sind jeweils 12-mal in Führung gegangen und direkt dahinter kommen dann die lieben Unioner schon.
Ja.
Und was Union hoffentlich dann auch bis ins nächste Jahr mit übernehmen kann, auch frühe Führung. Die sind 6-mal früh in Führung gegangen, haben damit das Spiel so gestalten können, wie sie es dann wollen. 4-mal völlig überraschend davon daheim. Und das ist auch so ein Punkt, wo Hertha angreifen muss. Also sie müssen endlich wieder eine Heimstärke entwickeln, weil ich glaube, sie sind 3-mal früh in Führung gegangen, dafür aber auch 7-mal in Rückstand geraten früh. Und insgesamt gab es eben auch nur 7 Führungen für Hertha zu feiern dieses Jahr. Und am Ende des Tages musst du dann auch sagen, erstens Saisonergebnis mit 41 Punkten ist genau das, was du dann erwartest. Also ein Glück in Anführungsstrichen für Hertha, dass es nicht höher ging oder die dann glaubt, Mensch, wir sind nur knapp am Europapokal gescheitert. Nee, es ist noch ganz viel Arbeit in Charlottenburg zu tun, dass daraus mal wieder ein aktiver Europapokalteilnehmer wird. Was für mich auch interessant war, wir erheben ja auch, ob an Toren Zufallsattribute mit dranhängen. Ne? Also ist das Ding mit Glück reingegangen oder umgekehrt mit Pech hat man es dann kassiert. Und da war für mich zum Beispiel auch, und da darf sich Union auch nicht auf Lorbeeren ausruhen, die jetzt schon beginnen zu verwelken, nämlich, dass der Union prozentual betrachtet den höchsten Anteil an Zufallstreffern in der Bundesliga hat. Und zwar 37% ihrer Tore hat mindestens ein Zufallsattribut. Was heißt es? Also für die, die damit noch zum ersten Mal konfrontiert werden von uns, der Treffer ist quasi nicht lupenrein einfach reingegangen, sondern es gab einen Abpraller, der Ball zuvor kam vom Gegner, der Ball wurde noch abgefälscht, entweder vom eigenen Spieler oder vom gegnerischen, bevor der Ball einschlug. Der Torwart war noch dran mit irgendeiner Hand, konnte den Schuss aber nicht aufhalten oder es war ein derartiger Distanzschuss, dass es eher unwahrscheinlich war, dass der aus 25 Metern als absoluter Flatterball einschlägt. Und die Basis dafür hatte Martin Lames mal in einem Paper niedergeschrieben und die haben wir so übernommen. Und daher können wir dann auch wirklich zuverlässig sagen, das ist ein Tor mit einem Zufallsmerkmal oder eben nicht. Und im gleichen Atemzug dann aber auch bei den Gegentoren, dass Union 19 Treffer kassiert hat Hertha 18 Stück. Und das ist jetzt auch nicht mehr so weit weg war vom absoluten Topwert Düsseldorf, nämlich die abgestiegen sind und 22 Gegentore mit einem Zufallsmerkmal kassiert haben. Also sie können sowohl hinten besser dran arbeiten, sich nicht allzu tollpatschig anzustellen, gewisse Stellungsfehler zukünftig zu minimieren, aber auch vorne muss man dann eingestehen, dass man vielleicht noch 3 bis 4 Lösungen mehr in der Offensive entwickeln muss, damit man eben nicht nur vom Meisterzufall immer abhängig ist.
Ja, was auch interessant ist, weil wir gerade bei den Zufallsgegentoren waren, ist auch, wie beide Teams halt ihre Gegentore auch kassieren. Also komplett konträr, ja. Union 27 Gegentore nach offensiver Phase. Das gibt nur ein Team in der Liga, die da anteilig mehr Gegentore kriegen, das ist der FC Augsburg. Dafür aber nur 15 Gegentore nach Standards. Und bei Hertha ist es halt genau umgedreht. Die haben nur 19 Tore nach offensiver Phase bekommen. Das ist ein Anteil von 32%. Bei Union waren es 46. Dafür kriegen sie aber 21 Tore nach Standards. Damit sind sie mit 36% Anteil halt Platz 2 in der Liga. Also da kristallisiert sich jetzt über eine...
Was mich auch fettig macht. Also meiner Meinung nach ist komplexer quasi gegen einen bewegenden Angriff zu agieren, ne? Oder entweder ist deren Glück, dass dann geringeres Tempo vermeintlich herrscht oder so, oder sie sich wirklich dann hinten einmassieren konnten. Aber nach Standards den Raum, der dann auch wirklich beschränkt ist, nicht verteidigen zu können, ist à la Bonheur. Also muss man erstmal hinkriegen und wollen. Wie gesagt, und Stichwort Augsburg, das hatte ich ja gestern zugerufen, und Shoutout an Martin Lames. Augsburg, das Top-Team in Sachen Verteidigung von Standards die Saison, die nur 7 Gegentore bekommen haben. Ja. Und dafür aber beachtlich, glaube ich, insgesamt 62 Gegentreffer. Also wirklich stehen können sie, bei allem anderen komplett versagen. Das ist auch eine Leistung.
Ja, 36 Gegentore nach offensiver Phase. Also offensive Phase ist halt wirklich ein Positionsangriff aus einem laufenden Spiel heraus. Ja. Also
da hat jeder seinen Pappenheimer eigentlich gefunden und sollte nicht überrumpelt werden.
Ja, also das ist schon wirklich beachtlich. Dazu noch 20 Gegentore nach Umschaltverhalten. Aber halt wirklich diese 7 Tore nach Standards, das ist halt wirklich, wirklich stark. Also da auf jeden Fall mal das Verteidigen aus dem gegen den laufenden Ball mal mit in den Trainingsbetrieb aufnehmen.
Für mich absolute Spitzenleistung in meinen Augen, dass und auch klarer Garant für den Klassenerhalt, dass Union seine Stärken aus der zweiten Liga mit in die erste Liga nehmen konnte im Bereich Standards. Die haben insgesamt 20 Tore geschossen nach ruhenden Bällen. Ja. Besser waren eben nur die Bayern und Frankfurt mit 22 und sowohl Köln als auch Leipzig mit 21 Treffern. Jetzt steht es auch dann geschrieben, die müssen auch im kommenden Jahr hoffen, dass Standards weiterhin so erfolgreich sind. Da sollte man dann auch in der Sommerpause schauen, ob man 2, 3 neue Abläufe auch mit integrieren kann, weil sich ja die Analysten darauf auch stürzen. Und auch hoffen, dass, wie gesagt, Anderson an Bord bleibt, weil der war der Hauptabnehmer und Trimmel auch der Garant war, der die Bälle da sauber reingebracht hat, jedenfalls dann, wenn der Ball ruhte. Und aus Hertha-Sicht, das allerdings auch ein klarer Angriffspunkt ist, wo sie besser werden müssen. Die haben nur 13 Tore geschossen nach ruhenden Bällen. Dabei haben sie an sich einen Top-Abnehmer gehabt, nämlich mit Boyata, der 5-mal Torerfolge feiern konnte oder daran beteiligt war, wenn Standard geschossen wurde. Mhm. Und da dann auch zu sagen, Mensch, also es ist vermeintlich leicht erzielte Tore, nutzt sie doch auch, ne?
Lass uns vielleicht mal eine Ebene tiefer gehen. Wir waren ja vorhin schon bei Andersen. Du hast ja zwischendurch auch mal Trimmel, jetzt Boyata erwähnt. Nenn doch mal für dich die MIPs der Saison bei beiden Teams. Welche Spieler sind das für dich?
Fangen wir mit Hertha an. Also viel kritisiert und trotzdem performt, auch wenn nicht wie erwünscht Weltklasse. Was jetzt von einem jungen Spieler mit 22 Jahren auch nicht zu erwarten ist, aber es ist Dodi Lukebakio. Den hat man für viel Geld geholt. Der hat im Vorjahr Düsseldorf wunderbar brilliert und dann für 20 Millionen aus England losgeeist von seinem Stammverein. War insgesamt an 15 Toren beteiligt diese Saison. Mir fiel dabei noch auf, dass er der Mann fürs rollende Spiel war. Also er hat 5 Torbeteiligung in der offensiven Phase, 6 Torbeteiligung in einem Umschaltverhalten und, was bei Hertha insgesamt eine Seltenheit war, Tore mit links. Ne? Also er hat 4 Buden mit links gemacht, 5 Tore insgesamt im Strafraum erzielt, weil der Rest ging bei Hertha nur mit rechts quasi rein ins Tor. Und da war er eine gelungene Abwechslung. Im Punkto Torschüsse für mich und auch basierend auf Stats, Wladimir Darida, also der Motor der Mannschaft, der vor allem zum Ende der Saison nochmal richtig aufgezogen hat. Und auch der war ein Kandidat für das rollende Spiel und deshalb auch so wichtig auf seiner Position als Schnittstelle zwischen Abwehr und Angriff. Und hat 7 Torbeteiligungen in der offensiven Phase, 5 im Umschaltverhalten. Und die große Frage des Sommers, was wird mit dem Meister der Episoden bei Hertha BSC, nämlich Marco Grujic. Mhm. Die zweijährige Leihe ist jetzt wieder ausgelaufen, er muss zurück nach Liverpool. Klopp hat wohl verkündet, er will sich ihn in der Sommervorbereitung anschauen und dann entweder für würdig oder unwürdig betiteln. Und dementsprechend muss Hertha entweder einen neuen Spieler verpflichten für ihn, denn das ist halt ein Herzstück, also so sehr man oft auch den auf eingeprügelt hat. Aber der war der Schlüsselspieler, wenn es darum ging. Der war an 1504 Episoden seines Teams beteiligt. Also 1504 Ballkontrollphasen seines Teams hat er aktiv mit beeinflusst. Und das nicht nur als, ich habe mal hinten den Ball und hau ihn lang nach vorne, sondern der war an zig Torepisoden auch mitbeteiligt. Was ich ganz spannend fand, dass von den 15 Torbeteiligungen, die er diese Saison gesammelt hat, 10 in der zweiten Halbzeit stattfanden. Also dass der scheinbar entweder nicht eingebunden wurde zu Beginn einer Partie oder sich da deutlich defensiver noch auf Platz stellen musste, als es dann zur zweiten Halbzeit war. Und dass 10 von 15 Torbeteiligungen auswärts stattfanden. Also dass der im Olympiastadion scheinbar keinen Fuß an Land bekommen hat. Oder gegen die Gegner, die dann da aufdribbelten, eine andere Rolle einnehmen musste so ungefähr. Ne? Also mehr Räume dicht machen als alles andere und dafür aber auswärts offensiver auftreten konnte. Und auch er war kein Kandidat für Standards, obwohl er auch da sogar in einer Partie 2 Treffer gemacht hat. Auch er hat einen Großteil seiner Torbeteiligung, nämlich 13 von 15, im laufenden Spiel gehabt. Mal in der offensiven Phase, mal im Umschaltverhalten. So meine Kandidaten bei Hertha gewesen. Und vor allem im Hinblick auf Grujic brauchen sie dringend auch noch eine. Sie haben mit Toussaint und Askasibar halt zwei wunderbare Sechser mit einer Option Offensive, aber so eine richtige Schaltstelle haben sie eben noch nicht im Kader, in meiner Meinung nach. Und zwar ist jetzt mit Darida und wie heißt denn unser anderer lieber Herr Tane? Wie heißt er denn, der nach England abgeschoben wurde? Duda. Jetzt zwei, die hinter den Spitzen auch wirklich wirbeln können. Aber, wie gesagt, das entscheidende Element dazwischen, also was ein Julian Brandt eben in Dortmund ist, das hat Hertha gerade nicht im Kader und da müssen sie reagieren. Ja.
So, dann kommen wir zu deinen Unionern. Du hast ja vorhin schon mal ein paar Namen zwischendrin eingeworfen und dahingehend ist es jetzt auch nicht schwer, da die Top 3 auch gerade bei den Offensiv- Episoden, was Tore und Torschüsse angeht, auszumachen. Von daher, wer ist da für dich, wenn du jetzt einen Spieler festmachen müsstest, wer ist da für dich der Most Involved Player der Saison?
Also dafür muss man nicht mal ein Weiser des Morgenlandes sein, um zu kapieren, welches Gewicht Sebastian Andersson einfach in dieser Mannschaft hat. Also ja. Der hat da wirklich dieses Jahr alles gemacht. Also es fehlte eigentlich nur noch, dass der jetzt während des Spiels auch auf die Tribüne ging, während der Corona-Spiele dann, und da irgendwo auch noch auf Blech rumtrommelt. Dann hätte er das auch noch erfüllt, so ungefähr. Wahnsinn. Also an 15 Toren seines Teams beteiligt, einen Großteil davon selbst erzielt. Auch bei ihm, Fun Fact, dass 67% seiner Torbeteiligung erst in der zweiten Halbzeit immer folgten, wobei er trotzdem einer zu den Top 1-0-Torschützen gehörte. Was ich funky fand, wir hatten ja gerade das Thema Heimvorteil, alte Försterei und so weiter, 9 Torbeteiligungen von 15 auswärts. Also er war unsere Maschine, die auswärts zu ackern hatte. Dann nicht nur im Zweikampf in der Luft überragend, glaube ich, hat die nee, nicht glaube, ich weiß, er hat in der Bundesliga die meisten Luftduelle bestritten. Ja. Er hat die meisten Zweikämpfe insgesamt in der Bundesliga dieses Jahr bestritten und hat auch noch 7 Tore per Kopf erzielt, die 4 Stück dann noch mit rechts und insgesamt eben 8 Torbeteiligungen nach Standards. Also wenn man den jetzt im laufenden Spiel auch noch besser eingebunden bekommt, was der ja kann, und da sind wir beim Thema, den können sie auch zu Tode flanken im laufenden Spiel, das klappt nicht so gut, aber wenn man dem ein paar flache Bälle öfter noch in Strafraum servieren könnte, ich glaube, dann wird der noch mehr knipsen. Also unter der Voraussetzung, dass er eben nicht nach Schalke geht, weil da sterben alle Stürmer. Einen langsamen, grausamen Tod, auch wenn er gut finanziert ist. Und damit im Verbund nehme ich auch Christopher Trimmel, der es wieder geschafft hat, auch in der ersten Liga an den meisten Episoden seines Teams beteiligt zu sein. Ist natürlich der Herr der Standards bei ihm. Da auffällig, dass Übergewicht der Torbeteiligung daheim stattfand. Mhm. Und eben 11 seiner 13 Torbeteiligungen eben nach Standards. Also er hat es einmal hinbekommen aus einer offensiven Phase heraus, noch eine zu haben, glaube ich. Und eine andere war im Umschaltverhalten oder eine war doppelt einfach. Und das ist ein Punkt, wo der Spieler Trimmel ansetzen muss, wie kann er seiner Mannschaft während des laufenden Spiels noch mehr Impulse geben. Und die Ansätze sind überall da. Ich glaube, das ist tatsächlich eine mentale Frage. Wie sehr muss ich mich immer an die Vorgaben des Trainers ketten, wirklich an Punkt X dann wirklich die Flanke zu schlagen, unabhängig, ob da jemand ist? Oder mir auch die Frage zu stellen, ob ich mit einer hohen Flanke meinem Spieler einen Gefallen tue oder vielleicht noch 2, 3 schnelle Schritte gehe, um eine flache Hereingabe zu geben, die dann auch Volley abgenommen werden kann. Oder Union sich auch die Idee mal gefallen ist, muss denn Anderson auch der Torschütze nach einer Flanke sein oder ist er einfach nur die weitere Station, die ablegt in den Rückraum, wo dann ein schussgewaltiger Spieler à la Gentner, Andrich oder Prümel dann auch angeschossen kommen können. Ne? Und das sind Aspekte, an denen sie arbeiten müssen, weil Robert Andrich war diese Saison an den meisten Torschüssen seines Teams beteiligt, der einen unglaublichen Dampf hinten raus gibt und ich glaube in dieser Saison einfach noch zu viel in Defensivaufgaben auch festhing, um selber vorne auch noch für Torerfolge zu zählen. Ne, ich glaube, er hatte jetzt, was war denn das, vorletzten Spieltag oder so endlich dann mal getroffen. Hatte dann auch noch einen wahnsinnigen Pfostentreffer, der eigentlich, das war das Role Model für die kommende Saison. Trimmel schlägt die Flanke von rechts rein, Anderson holt ihn am Langpfosten runter, legt ihn ab an die Strafraumkante und Andrich zieht ab und knallt ihn so genau auf den Innenpfosten, dass er zwangsläufig natürlich da rausspringen musste. Also mit der letzten Narbe, die man da treffen kann, um kein Tor zu zielen, die hat Andrich getroffen. Und wenn man das aber so, ich sag mal, in jedem Spiel zweimal hinbekommt, ne, dann kannst du aber davon ausgehen, dass es mehrfach scheppert und dann nicht immer nur an den elendigen Innenpfosten. Und beeindruckend für mich, und weil ich ja schon erwähnte, dass Christian Gentner in all diesen Kategorien unmittelbar immer hinter den Topspielern kommt. Ne? Also der hat wirklich eine unglaublich gute Saison gespielt, 9 Torbeteiligungen vorzuweisen, 6 davon daheim, 5 im Umschaltverhalten, das finde ich das Beeindruckende, dass er da auch mit der Schlüsselspieler war, wenn es darum ging, den Ball schnell nach vorne zu bringen. Und auch denen, wie gesagt, ich hatte damals vor 2, 3 Wochen gesagt, wäre es eine mutige Entscheidung, ihm halt keinen neuen Vertrag zu geben, wenn man sich finanziell nicht einigen kann, wenn man ihn an Bord halten kann, okay, und stattdessen vielleicht einen jüngeren Spieler zu holen. Und jetzt durch den Transfers eines neuen defensiven Mittelfeldspielers bin ich gespannt, ob man Gentner wirklich konsequent hinter den Spitzen spielen lässt, weil das kann er, glaube ich, sogar noch besser als alles andere und kann seine Abschlussstärke da nochmal mit reinbringen, plus dem Fakt, dass er vielleicht nicht mehr so viel rennen muss. Und damit vielleicht auch obsolet wurde, ob man tatsächlich einen Max Kruse zum Beispiel nach Berlin lotsen will, respektive ob der Bock hat, für das vermeintliche Hungergehalt, das man hier bei Union nur bekommt, aufzulaufen.
Ja, also Gentner ist für mich auch die Überraschung so ein bisschen gewesen. Am Anfang ja vielleicht so ein bisschen belächelt, dieser Transfer, weil Gentner für mich auch so ein bisschen zu dieser Generation der Stuttgarter gehört, die immer so ein bisschen unterschätzt wurden vielleicht auch. Mhm. Und hier wurde jetzt aber deutlich, dass wenn er halt bei Stuttgart hat er ja auch schon eine wichtige Rolle gespielt, Und jetzt bei Union halt auch nochmal bewiesen, was für ein wichtiger Spieler er halt für ein Team sein kann. Und das hat mich gefreut, weil damit halt so ein bisschen diese Rolle oder dieser Transfer, der am Anfang vielleicht so ein bisschen kritisch gesehen wurde, halt sich ausgezahlt hat.
Vor allem, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Er hat eine wichtige, aber keine gute Rolle mehr in Stuttgart gespielt. Ja. Ich habe mal die Stats verglichen zur Vorsaison. Der Gentner war einfach dieses Jahr an doppelt so vielen Torschüssen beteiligt, als es in der Vorsaison in Stuttgart war. Und Wenn man bedenkt, dass man ihm ja da eh den Ball zugeschoben hat, weil kein anderer im Kader eine Ahnung hatte, wie wir das Spiel machen sollen, spricht das auch für die Mannschaft selbst bei Union, dass die hier es eben nicht auf ihn abgeladen haben, sondern gesagt haben, wenn du auf Platz stehst, dann binden wir dich auch ein und dann bringen auch Leistung. Und wenn nicht, spielt halt ein anderer. Und das hat er hinbekommen. Ich glaube, er hat nur ein, zwei kleinere Verletzungen mal gehabt, wo er mal ein Spiel ausgesetzt hat oder so. Aber dann eben auch komplett wieder da war. Und wenn er das noch ein Jahr konservieren kann, Respekt. Also, dann geht er was. Aber ist auch mit diesen Personalentscheidungen, also Union hat zwar den Kader jetzt verjüngt. Ich glaube, jetzt durch die Abgänge sind sie beim Altersschnitt von 25,5 Jahren, was erstmal recht jung klingt, aber ich glaube, der höchste Altersschnitt ist bei 26, irgendwas oder so. Also ist nicht mehr, dass da nur irgendwelche Mit-30er-Bannen spielen. Aber die Säulen dieser Mannschaft, das sind halt schon die fortgeschrittenen Alter. Also es ist nicht das Steinalt sind, aber die sind halt alle Anfang, Mitte 30. Die Zugänge jetzt, die auch kamen, die sind alle Ende, Mitte 20. Also da werden keine Jungspunden geholt. Und auch ein Bilder ist zum Beispiel 27 Jahre alt. Also den darf man jetzt auch nicht als überraschendes Top-Talent, was da hochgeschossen kam, sondern einer, der einfach spät den Sprung in den absoluten Profibereich geschafft hat. Und gleichzeitig, jetzt kommen wir so hin, auch mal zum Thema Transfergeflüster, dass man eben auch sagen muss, die jungen Spieler, die Union geholt hat, die wollen sie jetzt wieder abschieben. Also sie haben trotz der 8 Abgänge durch die ganzen Laien, die jetzt zurückkommen, haben die wieder 33 Spieler im Kader. Die haben jetzt einen neuen Linksaußen geholt. Also auf einer Position, wo Bülter ja die Saison top performt hat. Heißt, diese Position doppelt besetzt oder ein Bülter wechselt dann die Seite. Und man hat dann jetzt links 5 Außenspieler und rechts 5 Außenspieler, wo man auch sagen muss, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Spielern? Also deshalb fand ich es irre, dass sich Runert, also der Manager von Union, letztes aufregte, warum denn in der kommenden Saison trotzdem 5-mal gewechselt werden darf wieder. Und ich dachte, sei doch froh, dann kannst du wenigstens ordentlich rotieren. Und sehr froh, dass die Spieler in Wallung kommen, dann sind die wenigstens motiviert, weil sie eine Chance auf einen Einsatz haben. Ne? Und der Kader da nicht komplett runtergeht. Und ja, da muss man echt drauf achten. Und positiv war in diesem Sinne, dass junge Spieler sich endlich mal durchsetzen konnten. Das war Kevin Schlotterbeck zum Ende der Saison vor allem. Da hat er sich dann wirklich festgespielt in der Innenverteidigung. Leihgabe aus Freiburg, der nun wieder zurück musste. Die sind froh, dass sie jetzt einen Bundesliga gestandenen Innenverteidiger haben. Mal gucken, ob man den vielleicht nochmal zurückholen kann. Und auch da, wie gesagt, da ist dann auch Marvin Friedrich mit 25, glaube ich, noch der Jüngste. Und dann sind die konstant älter. Oder 24 ist er. Und wie gesagt, Nevin Subotic und so weiter, bei dem glaube ich wirklich nicht, dass der mehr besser wird. Also das wird hoffentlich entweder ein friedliches Ende im Laufe dieser Saison finden oder vielleicht verabschiedet man sich auch noch früher. So, wir haben den MIP oder die MIPs der einzelnen Teams schon gekürt. Und jetzt wollen wir daraus, aus den Gesamtstats der gesamten Saison, auch gerne eine Traumelf von Berlin bilden. Ne? Also wer war auf Basis unserer Einschätzung die beste Mannschaft aus beiden Berliner Teams? Und da gehen wir jetzt wie folgt vor. Ich nenne meine Theorie, welche Spieler auf welcher Position besonders die Top-Performer waren. Und Hannes gibt mir Konter, ob ich damit komplett falsch liege, zumindest einen groben Treffer habe, oder aus jemand aus den Stats noch mein Tipp überragte. Mhm. Im Tor, das machen wir kurz, aufgrund der unglaublichen Fehlgriffe der Hertha-Torhüter, ist die klare Nummer 1 in Berlin, Rafa Giekewitz von Union Berlin, der wirklich eine blitzsaubere Saison gespielt hat. Scheinbar ein bisschen zu viel daraufhin auch verlangte von Union und jetzt sich zum Duell nach Augsburg begibt, wo, glaube ich, 5 Torhüter um den Platz im Kasten werben. Aber wie gesagt, diese Saison auf jeden Fall die Nummer 1 im Tor in Berlin. Hinten rechts ist mein klarer Kandidat Christopher Trimme von Union Berlin, der die Hertha-Pendants, glaube ich, beide um Längen überragt.
Ja, also auch haben wir jetzt ja schon in der Folge ausreichend beleuchtet, welche Rolle Trimmel da spielt, auch wenn jetzt die Tor- und Torschussbeteiligung vorrangig auch über Standards kommen, trotzdem die Rolle, die er da einnimmt und die Torgefahr und die Beteiligung am Spiel rechtfertigt hier die Besetzung der Position hinten rechts.
In der Mitte, in der Innenverteidigung wird es eine Co-Produktion aus beiden Vereinen, nämlich ich habe Boyata und Friedrich drauf, die für mich erstens die torgefährlichsten Innenverteidiger waren,
ja,
und für mich auch die abwehrstärksten Spieler in den jeweiligen Clubs.
Ja, kann ich, würde ich auch so unterstreichen.
Auf links sehe ich echt so ein, da kann ich einfach nicht den Stab über einem brechen und sagen, der schafft es nicht rein. Da sage ich, mit einer Ausnahme, bei einer anderen Position habe ich mich durchgerungen, immer nur einen zu nennen. Ja. Christopher Lenz und Marvin Plattenhardt, für mich die beiden Linksverteidiger Berlins. Also Plattenhardt dichtet man immer an, dass er vor allem eher der defensive Kandidat ist, hat aber, glaube ich, mit die meisten Torbeteiligung, überragt sogar den Lenz noch. Und Lenz aber unglaublich viele Torschussbeteiligungen. Ist ja seine erste richtig gute Saison auch bei Union, die dann ausgerechnet in der Bundesliga. Respekt und Anerkennung.
Ja, wer jetzt hier tatsächlich in den Daten noch über den beiden Spielern auftaucht, ist Maximilian Mittelstädt. Der im Ranking da recht weit oben ist, weil er halt in den Athletik- und Defensivkategorien unheimlich stark ist, jetzt auch im Vergleich zu den von dir genannten Innenverteidigern, linken Verteidigern. Von daher könnte man jetzt aus Datenperspektive da auch Mittelstädt noch mit reinbringen. Ja, kann man sich jetzt einen aussuchen.
Sehr gut. Im Mittelfeld wird es paritätisch verteilt. Ich sehe da ein Grujic, ein Darida, ein Andrich und ein Gentner, die jeweils für sich eine gute Saison auf den Platz gebracht haben. Ja. Und von daher meine vier Kandidaten fürs Mittelfeld.
Ja, sind ja auch die Namen, die jetzt auch schon bei den MIPs aufgetaucht sind. Glaube ich, kann man so unterstreichen, dass die vier auch die sind, die dann ihren Teams im Mittelfeld die wichtigste Rolle gespielt haben. Bei Union taucht Markus Ingvardsson noch recht weit vorne auf im Ranking der offensiven Mittelfeldspieler, was vor allen Dingen aber auch an seiner athletischen Performance liegt und an seiner Torgefahr. Da auch an einigen Toren beteiligt gewesen. Aber rein vom Spielerischen her und auch von den Episodenbeteiligungen her würde ich die vier Kandidaten da auch bestätigen.
Ingvardsson auch eine wunderbare Debütsaison gespielt.
Ja.
Im Angriff, in der Zentrale, da ist er, der ewige Schwede Sebastian Andersson, klar gesetzt. Und er wird umgarnt von Luke Bacchio und Kunja in meiner Berliner Top-11 des Jahres.
Ja, Kunja halt überraschend, oder was heißt überraschend, muss hier, glaube ich, auftauchen, auch wenn er nur 1000 Einsatzminuten gesammelt hat diese Saison. Aber ich glaube, den Impact, den er hatte, wenn er auf dem Platz stand, hat man ja dann in der Rückrunde gesehen, dass da ordentlich die Post abgeht und er auch da wichtige Tore erzielt hat. Von daher gehe ich da mit. Wen sich vielleicht die Herthaner vorne gewünscht hätten, wäre Piątek gewesen. Dafür wurde er auch verpflichtet, aber da ist er jetzt dann wirklich eiskalt dran vorbeigerauscht, um hier in der Top 11 genannt zu werden.
Ich glaube, der kommt aber halt radikal in der neuen Saison. Da ist er dann gesetzt. Ja. In meinen Augen vorne im Sturm. Gibt auch gerade nicht so viele Alternativen dann vorne drin. Aber ja. Der mit Luke Bacchio und Kunja als Triumvirat, ich glaube, das wird ein ziemlich fetter Angriff. Ja. Und wie gesagt, dahinter fehlt noch ein Motor. Und damit sind wir dann so endgültig beim Transfergeflüster. Und ich würde da mal echt bei Hertha anfangen wollen, weil der Spielraum einfach mal größer ist. Und wir hatten ja gesagt, die sind zum Beispiel gerade auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Und da ist ja ein ganz heißer Kandidat, ein Spieler, der, glaube ich, Seefug oder irgendwas heißt, aus Holland, von FC Groningen, wo ein gewisser Arjen Robben ja gerade wieder versucht, Fußball zu spielen. Und an dem hängt man dran, da kann man sich wohl über die Ablöse nicht einigen. Und da habe ich mir dann mal einfach angeguckt, wer waren denn so die Top-Rechtsverteidiger dieses Jahr, wenn man mal hinter den zwei Ultrasen Hakimi und Pavard guckt und jetzt nicht zwingend beim Lokalrivalen Union Herrn Trimmel vielleicht loseisen will. Und da, das war mir bis dato gar nicht so bewusst, aber was für eine Wahnsinnssaison Riedle Baku gespielt hat. Mhm. Der hat ja angefangen im Mittelfeld, wurde dann hinten rechts, glaube ich, den Rest der Saison dann eingesetzt und bringt einfach auf 11 Torbeteiligung. Für Hertha interessant, weil 8 Stück davon im Rahmen einer offensiven Phase stattfanden. Und das ja das ist, was Bruno Labbadia vor allem spielen will. Und, was ich auch ganz cool fand, dass 9 seiner 11 Torbeteiligungen auswärts stattfanden. Das ist scheinbar ein echtes Ass. Wäre jetzt nichts für die Heimstärke von Hertha, aber vielleicht ja das. Und wo man dann mal sagen muss, also solche Spieler auf dem Schirm zu haben. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, also Hertha sollte jetzt nicht nur drauf schauen, den großen Namen für viel Geld zu verpflichten, der wahrscheinlich auch schon Ende 20 ist, sondern auf einer Position, wo man dann, also der aus Holland, der ist halt auch nur 22. Also da sucht man ja scheinbar junge, entwicklungsfähige Spieler. Ja. Und was sie zwingend holen müssen, ist ein neuer Torhüter. Und da gehen ja einige Kandidaten durch. Und mein Tipp ist immer noch Kevin Trapp von Frankfurt. Mhm. Weil da brauchst du jetzt kein Jungspund-Talent, sondern brauchst wirklich eine gestandene Kraft und der immer noch so 2, 3, 4 Jahre vielleicht sogar auf Top-Niveau spielen kann. Und ich glaube, Trapp ist da einfach die optimalste Lösung von allen. Und Frankfurt hat ja mehr als einmal nur durchblicken lassen, dass man ja für genügend Geld den auch ziehen lässt, weil der, glaube ich, auch dann zu den Top-Verdienern in Frankfurt gehört und die gerne jetzt auch die Kosten ein bisschen senken wollen würden.
Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Glaube jetzt da durch Herrn Windhorst, dass da jetzt Geld nicht die allergrößte Problematik sein wird. Und Trapp hat zumindest ja auch schon ein paar Jahre und ein paar Bundesligaspiele auf dem Buckel. Und im Kasten ist ja immer gut, wenn man auch einen hat, der da nicht zum ersten Mal in der Bundesliga steht.
Richtig. Mittelfeld, habe ich ja gesagt, sie brauchen noch einen Motor. Jetzt stelle ich mal eine steile These für eine Laie rein. Was hältst du davon, wenn man Tolisso von Bayern ausleihen würde?
Das ist die Frage, wie viel Spielzeit er denn sammeln kann.
Vorausgesetzt, Knie und Füße halten mal.
Ja, weiß nicht genau. Also ich, so aus dem Bauch heraus kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das auch nicht, also was jetzt aber daran liegen wird, dass Tolisso für sich den Anspruch haben wird, sich bei Bayern durchzusetzen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er zu einem mittelklassigen Verein in der Bundesliga sich ausleihen lässt, um Spielpraxis zu sammeln. Ich könnte mir da eher vorstellen, dass er dann den Verein verlässt. Vielleicht auch probiert das jetzt noch eine Saison und geht dann wieder. Manchmal gibt es ja so eine Missverständnisse. Aber wäre natürlich ein Brett, wenn sowas tatsächlich stattfinden würde.
Alternativ habe ich zwei Hoffenheimer auf dem Zettel geschrieben. Einmal Sebastian Rudi, der von Schalke an Hoffenheim ausgeliehen war. Der kam trotz der Hoffenheimer Auf und Abs auf 13 Torbeteiligungen. In Hoffenheim hat man gesagt, das Gesamtpaket ist ihnen zu teuer, der Spieler zu alt, mit Ende 20. Und ich aber das Spannende fand, dass er eben sowohl in offensiven Phasen als auch im Umschaltverhalten zu überzeugen wusste mit seinen Torbeteiligungen. Und das Gehalt sollte schon in Berlin stemmbar sein, wenn der einen Schritt zurückgeht. Und die Ablöse auf Schalke, ich glaube, da freuen die sich über jeden Euro, vor allem wenn sie den von der Gehaltsliste bekommen. Mhm. Und für mich einfach dieser erfahrene Spieler, ne? Also du brauchst jetzt, wir hatten es ja vorhin, dass Hertha jetzt den jüngsten Kader der Bundesliga hat. Du brauchst Spieler mit diesem Druck, der da von außen stattfindet. Und bei Hertha hat er das Glück, dass es einfach eine Nummer größer ist als Hoffenheim. In etwa, das wird einigen nicht gefallen, auf Augenhöhe mit Schalke 04. Mhm. Und eben aber auch nicht der Druck besteht, ich muss jetzt hier Meister werden, sondern ich kann einfach Mittelfeldstratege sein einer Mannschaft, die den Anspruch hat, am Europapokal teilzunehmen, ne? Und es ist so für die kommende Saison ja ausgerufen worden. Und da kann er die Impulse reinsetzen, dass eben aus dem Mittelklasse-Team, was auf Platz 9 landet oder Platz 10, eben die Mannschaft wird, die Platz 6 angreift. Mit ein bisschen Mega-Serienstart gleich zu Beginn, vielleicht sogar noch weiter vorne. Aber sagen wir mal, Platz 6 wäre eine krasse Ansage von Hertha BSC kommendes Jahr. Ja. Und wenn man sagt, okay, der ist uns zu alt, war mein zweiter Kandidat, das hatten wir auch vor ein paar Wochen schon mal thematisiert, Florian Grillitsch. Also die Schaltzentrale schlechthin bei Hoffenheim, 11 Torbeteiligung und eben vor allem nicht im letzten Drittel, da hat er auch Assists und Vorassists geliefert, aber vor allem den Ball hinten aus dem Mittelfeld raus, so in die Angriffsreihen, dann nämlich 7 Beteiligungen und das wäre auch die Zukunftslösung, weil er ist noch recht jung, die Frage ist bloß, ob Hoffenheim den für ein geringfügiges Salär ziehen lässt oder sagt, nee, der ist hier bei uns die Zukunft, deshalb haben wir auch auf Rudi verzichtet. Und Preetz hatte dann noch ausgerufen, er will noch einen offensiven Außenbahnspieler und einen Stürmer haben. Und da waren meine zwei Überlegungen, entweder sie greifen ganz oben an und rufen auch Herrn Bobic an und lösen Philipp Kostic aus, was eine richtige Ansage wäre, der auch wieder eine Wahnsinnssaison spielt. Er hat 28 Torbeteiligung und davon nur 4 Tore. Ne? Stattdessen hat er nämlich 11 Assists, 9 Vorassists, 9 Beteiligungen gesammelt. Und was für mich ganz interessant war bei ihm, erstens, dass er 11 seiner Torbeteiligung in der Crunch-Time gesammelt hat, 22 sogar erst in der zweiten Halbzeit und 18 Stück davon daheim. Also der kommt scheinbar zu Hause besser an, das wäre ja wiederum gut für die Hertha. Und wer, aber wie gesagt, die fetteste, also da gehen wahrscheinlich allein die 50 Millionen, die Windhorst zur Verfügung gestellt hat, drauf für Ablöse und zukünftiges Gehalt für die nächsten 3 Jahre. Oder man löst eine Nummer kleiner, Leon Bailey von Leverkusen aus, der gefühlt in jeder Transferphase am liebsten wieder verkauft wird, weil man ihm den ganz großen Sprung da nicht mehr zutraute. Dafür aber für mich in einer Mannschaft wie Hertha zum Stammspieler wieder werden kann und trotzdem auch in Leverkusen performt hat. Er hat 10 Torbeteiligungen dieses Jahr gesammelt, eben auch 5 Tore darunter. Und der wäre halt die Waffe dann fürs Umschaltverhalten und könnte vor allem die Schwäche in der ersten Halbzeit beheben, weil 7 seiner 10 Torbeteiligungen fanden in der ersten Hälfte statt. Und im Sturm habe ich so die absolute Weltlösung, ne? Könnte es dann wieder eng werden für Piontek, nämlich ich würde André Kramaric mal anfragen.
Okay.
Der mit 28 Jahren einfach immer noch im besten Alter ist, um 3 Jahre Topstürmer zu sein in der Bundesliga. Und mit 19 Torbeteiligungen, allen voran 4 Stück am letzten Spieltag in Dortmund, für mich weiterhin zu den besten Stürmern der Bundesliga gehört. Und da musst du dann halt nichts Teures aus dem Ausland holen, wenn du einfach so eine Torgarantie im Kader hast. Ja.
Ja, bei den Spielern wird es halt ein bisschen davon abhängen, ob die in der Bundesliga bleiben wollen oder nicht doch nochmal, wir sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten, also da, sag ich mal, geht noch ein großer Vertrag, ob es da nicht doch nochmal ins Ausland geht, wo dann ein Premier League Club vielleicht auch vorne eine andere Zahl zu stehen hat als
nicht der BSC. Nicht abwegig. Da bei Union prinzipiell die Kassen eher kleiner sind als bei Hertha, jetzt erst recht, würde ich da bloß kurz mal auf die Neuzugänge eingehen, die schon da sind. Also man hat zum Beispiel, das fand ich einen sehr guten Transfer, wieder einen erfahrenen Spieler, Nico Gieselmann von Fortuna Düsseldorf geholt. Linksverteidiger, da man scheinbar auch absichern wollte, sind ja einige Spieler gegangen, vor allem für hinten links, mit Ken Reiche, dass man den 1-1 geholt hat. Und es wird ein klares Battle auf Augenhöhe mit Lenz zusammen. Also Gieselmann fast genauso viele Torschussbeteiligung, auch 4 Torbeteiligung. Heißt, wenn der einen goldenen Abnehmer als Stürmer hat mit Anderson, vielleicht auch noch eine neue Qualität mit reinkommt. Für mich ein absoluter Top-Transfer, der sogar ablösefrei mit Sebastian Griesbeck, 29 Jahre alt, Abräumer in Heidenheim, hat dem Bremern auch das Leben zur Hölle gemacht in der Relegation. Und der schaffte es sogar dann auch noch Torbeteiligung zusammen, 5 Stück. Aber für den ist es vor allem die Aufgabe, Andrich und Gentner zu entlasten oder wer auch immer dann für die offensiven Impulse zuständig ist und hinten den Laden dicht zu machen. Und ich glaube, da haben sie echt endlich den Sechser gefunden, den sie auch auf Bundesliga-Niveau brauchen, damit sie aus dem Spiel heraus mehr machen können. Und für mich die große Unbekannte ist Keita Endo, der Japaner, der letztes Jahr schon eine gute Saison gespielt hat, 33 Spiele gemacht in Japan, 7 Tore, 9 Assists und jetzt auch gut in die Saison gestartet ist mit 6 Spielen, 2 Toren und 2 Assists. Mein Problem ist eben, die haben schon so viele Flügelspieler bei Union. Ich bin gespannt, ob sie davon noch welche loswerden, wieder über eine Leihe. Und das war im Zweitliga-Jahr schon so, das war jetzt auch, abgesehen von Bülter, im Erstliga-Jahr so. Die Außenspieler verhungern am langen Arm. Und das Hauptproblem ist, aus dem Mittelfeld werden diese Spieler nicht eingesetzt. Und gelingt es, sowohl dem Mittelfeld als auch Trimmel auf der rechten Seite, diese Spieler nicht adäquat einzusetzen, kann Urs Fischer so viel wechseln und dazu kaufen, Flügelspieler. Es wird nicht besser. Die landen alle irgendwo im grauen Mittelmaß, wenn sie überhaupt an Angriffen beteiligt werden. Und dafür müssen die eine Lösung finden, weil die können jetzt nicht noch eine Saison, glaube ich, mit 35 Spielern in die Saison gehen. Ich weiß auch nicht, wie Union das sonst finanzieren soll. Genau. Wie gesagt, ist ein interessanter Kandidat, da beidfüßig, also Abschluss mit rechts, Flanken mit links und auch passen. Da sind die Basics einfach vorhanden, um hier auch zu bestehen in der Bundesliga. Aber die Szenen, die ich von ihm gesehen habe, die haben mich jetzt auch nicht gnadenlos staunen lassen und sagen, Mensch, da ist wirklich der nächste Weltstar verpflichtet worden, den sonst keiner auf dem Schirm hatte. Gut, das war unser Saisonrückblick für Hertha und Union. Ich hoffe, wir haben euch noch ein paar Einblicke geben können, die ihr als Fans der beiden Clubs noch nicht hattet. Mein letzter Punkt wäre, dass jeder von uns mal eine grobe Aussicht gibt, wo die beiden Berliner Clubs am Ende der Saison, der kommenden Saison landen, und würden uns dann feierlich in die Sommerpause verabschieden, der kurzen Art, bevor wir uns zur Champions League zurückhören. Hannes, was sagst du? Wo landet die Hertha und wo landen die Eisernen am 34. Spieltag der kommenden Saison?
Boah, das ist natürlich echt, echt schwierig. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Hertha nächste Saison eindeutiger vor Union landen wird, als es diese Saison der Fall war. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hertha vielleicht an den Europapokalplätzen kratzt. Also ich sag mal, einschlägiger Tabellenplatz, ich sag mal Platz 9. Und die Unioner, ich glaube, das wird eine schwere Saison. Wird jetzt auch noch ein bisschen vom Personal abhängen, ob Bels Andersen halt bleibt oder nicht. Also ich glaube, da macht wirklich der eine Spieler viel aus. Und ich sage mal, Klassenerhalt definitiv und Platz 13.
Verdammt, das ist so nah dran an dem, was ich hatte. Ich glaube, es wird ein größeres Auf und Ab bei Union dieses Jahr. Ganz klar, wenn Andersson weggeht, dann wird es richtig schwer, weil dann muss man erstens den Spieler adäquater setzen. Es gibt gerade keine Alternative im Kader zu Andersson. So ein klassischer Mittelstürmer ist nicht vorhanden. Heißt, den müsste man auch irgendwo aus dem Hut zaubern für eine gewisse Summe Geld. Und bleibt der, sage ich, okay, es wird mal längere Niederlagen sehen, glaube ich, dieses Jahr geben, eben weil man Union ein bisschen besser ausgecheckt hat. Ich glaube, sie werden aber spielstärker und landen am Ende auf Platz 11 wieder. Mhm. Und ich habe bei Hertha irgendwie eine böse Ahnung, dass Lavadia nicht den 34. Spieltag erlebt und erwarte mindestens eine richtig miese Phase, wo sie so die Chancen auf den Europapokal verhauen. Mhm. Dann kommt ein neuer Trainer und sie landen noch irgendwo auf dem 8.
Okay.
Das ist so mein Fazit. Gut. Dann machen wir jetzt final den Deckel drauf, sagen danke fürs Zuhören und wie gesagt, wir verabschieden Hannes in den Urlaub, mich in den Garten und wir hören uns wieder, wenn die Champions League angerollt ist und wir darüber berichten können. Macht's gut und habt Spaß am Fußball.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.